auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es um Mord. Genauer gesagt um den indischen Kriminalroman mit dem schlichten Titel Mord. Geschrieben hat ihn Anjali Deshpande und übersetzt, und zwar aus dem Hindi, hat ihn Almut Degener, die ich hier sehr herzlich begrüße. Hallo Almut.
Hallo Sonja.
Almut Degener ist Übersetzerin und Indologin und wir sind nicht alleine, sondern wir sind natürlich wieder zu dritt bei dem Gespräch und auch mit dabei ist Claudia Kramacek. Sie ist Moderatorin und Literaturkritikerin und einer ihrer Arbeitsschwerpunkte liegt in den Literaturen vom indischen Subkontinent. Und noch dazu ist sie meine Jurykollegin beim Weltempfänger, der alle 3 Monate von Litprom herausgegeben wird und auf dem Literaturen aus dem globalen Süden empfohlen werden. Hallo Claudia.
Hallo Sonja.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Und bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, erzähle ich noch ganz kurz was zu der Autorin und zu ihrem Buch. Anjali Deshpande wurde 1954 geboren. Sie studierte Philosophie an der Delhi University. Sie hat an zahlreichen Aktionen zur Verbesserung der Lage der Dalits teilgenommen und als Journalistin eine Kolumne über Frauen geschrieben. Mord ist der erste Roman von ihr, der hierzulande erschienen ist. Und in Mord geht es genau darum, um einen Mord. Denn am Anfang wird eine Frau in der Nähe von Neu-Delhi tot auf dem ländlichen Anwesen eines reichen Unternehmers gefunden. Die Leiche ist grausam zugerichtet, aber die Polizei interessiert sich kaum dafür. Und die Dorfbewohner reden auch nicht mit der Polizei. Denn sie vermuten, die Tote war eine Prostituierte, die es vielleicht gar nicht anders verdient habe, als zu sterben. Aber es gibt glücklicherweise für uns den vom Dienst suspendierten Polizist Adirat, der das anders sieht. Denn dieser Fall könnte ihm auch bei seiner bevorstehenden Anhörung helfen, die über seine Zukunft bei der Polizei entscheidet. Und das klingt nun zunächst einmal nach einem ja fast schon klassischen Kriminalroman, aber dieser Kriminalfall ist hier vor allem der Rahmen, innerhalb dessen sehr viel über die Gesellschaft in Indien erzählt wird und darüber werden wir gleich noch reden. Ich will aber vorher noch sagen, dass Mord im Herbst 2023 auf dem 60. Weltempfänger stand und jetzt passiert, was irgendwann in diesem Podcast mal passieren musste, denn an dieser Stelle zitiere ich meistens, was auf dem Weltempfänger zu diesem Buch stand. In dem Fall habe ich das geschrieben und zitiere mich jetzt also selbst, wenn ich sage, dass dieser Roman eine konzentrierte, kluge und kritische Gesellschaftsanalyse ist, eben verpackt als Kriminalroman. Jetzt habe ich aber erstmal genug zu diesem Buch gesagt. Claudia, was hat denn dir an diesem Buch gefallen?
Oh, das ist eine große, weite Frage. Vielleicht fange ich damit an, ich bin sonst überhaupt nicht für Krimis zu gewinnen. Wenn vorne drauf steht Krimi, lege ich es meistens gleich wieder zur Seite. Diesen Roman, diesen Krimi habe ich natürlich gelesen, weil es erstens ein Buch aus Indien ist, von einer indischen Autorin, vom Hindi geschrieben. Und als ich es dann gelesen habe, hat es mich sofort gepackt und ich habe völlig vergessen, dass es ein Krimi ist, den ich lese. Denn wie du eben schon gesagt hast, es geht um einen Kriminalfall, ja, aber am Ende geht es darum, dass wir wie durch ein umgedrehtes Fernrohr in die gegenwärtige indische Gesellschaft blicken und ihre vielfachen Verwerfungen, die in diesem Roman ganz elegant und wie nebenbei in den Blick genommen werden. Und das fand ich sehr toll. Ich habe also vergessen, dass es ein Krimi ist und mich erst am Ende wieder daran erinnert. Das hat mir erstmal sehr gut gefallen. Das hat mich total mitgenommen, dieses Buch.
Und wie ist es bei dir, Almut? Was hat dir an diesem Buch gefallen?
Also eigentlich habt ihr das schon fast gesagt, aber mir geht es ganz anders als Claudia. Ich lese gerne Krimis, allerdings unter der Bedingung, dass sie mir etwas über das Land oder die Region vermitteln, in denen sie spielen. Und das ist in diesem Buch ganz stark der Fall.
Und ich lese ja nun bekanntermaßen auch sehr viele Krimis und das ist jetzt aber tatsächlich der erste Kriminalroman, den ich gelesen habe, der aus dem Hindi übersetzt wurde. Und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, Almut, dass dieses Buch beim Draupadi Verlag erschienen ist?
Also erstmal, also der Draupadi Verlag veröffentlicht gerne und mit Begeisterung und beschränkten Mitteln Literatur, die aus nicht anglophoner Feder stammen, aus dem Subkontinent. Und das ist eben auch so ein Buch. Und ich habe das dem Verleger vorgeschlagen, und drauf gekommen bin ich eigentlich deswegen, weil ich Mitglied einer Deutsch-Hindi-Übersetzergruppe bin. Wir bestehen aus einigen Deutschen, die aus dem Hindi ins Deutsche übersetzen, und einer größeren Zahl von Indern, die aus dem Deutschen ins Hindi übersetzen. Und diese Gruppe besteht schon eine längere Zeit. Wir haben uns auch schon in Indien treffen können mit Hilfe des Toledo-Programms des Deutschen Übersetzerfonds. Allerdings kam uns wie so vielen anderen Dingen auch Corona dazwischen. Und während dieser Zeit konnten wir uns nicht live treffen, haben aber dann Online-Sitzungen gehabt. Und in einer dieser Online-Sitzungen hatten wir mehrere Experten dabei, die sich mit Krimiliteratur auskennen, deutscher Krimiliteratur und indischer Krimiliteratur. Und da kam eben zum Ausdruck, dass ganz anders als in Deutschland die indische Krimiliteratur wohl existiert, aber gerade in der Sprache Hindi noch nicht so entwickelt ist. Dann wurde aber der Name Anjali Deshpande genannt, den ich da noch nicht kannte. Und es wurde dazu gesagt, ja, wir haben es auch noch nicht gelesen, aber es scheint, dass da ein literarischer Anspruch da ist. Und so bin ich neugierig geworden. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich dann eben auch dieses Buch in der Hand hielt. Und dann ging es mir wie Claudia, es hat mir sofort gefallen. Ach so, und wie kam der Draupadi Verlag dazu? Nun ja, der Draupadi Verlag ist immer sehr entgegenkommend, und wenn ich da was Gutes empfehle, dann ist der Verleger, wenn er es irgend kann, dazu bereit, das zu publizieren. Und wir arbeiten immer sehr gut zusammen.
Almut, du hast das eben schon so nebenbei gesagt. In der Hindi-Literatur ist der Krimi sozusagen gerade erst angekommen. Das war nämlich eine Frage, die habe ich mir auch gestellt. Wie sieht es überhaupt mit dem Krimi in den indischen Literaturen aus? Du kennst dich ja nicht nur mit der Hindi-Literatur aus, sondern auch mit der Urdu-Literatur. Es gibt ja nun Literaturen, ich sag mal, in Italien ist der Krimi wirklich eine eingeführte Institution. Aber in der indischen Literatur, zumindest jetzt mal in diesen beiden Sprachen, in denen du dich auskennst, wie sieht es da aus?
Na, es ist nicht so, dass es da keine Krimis gäbe. Und der erste Hindi-Krimi-Schriftsteller, der eine gewisse Berühmtheit auch genießt, ist tatsächlich ein Urdu-Schriftsteller. Das ist nämlich Ibn Safi. Der hat ganz gute Krimis auch geschrieben. Und er hat so eine Figur geschaffen, die ein Modell, also nach Aussage seines Sohnes, sollte die ein Modell sein für das, was seiner Meinung nach, also nach Meinung des Autors, im indischen Rechtssystem eigentlich fehlte, nämlich jemand, der mit Leib und Seele für die Gerechtigkeit kämpft. So, und sowas hat er dann geschrieben. Und später gab und gibt es auch viele andere Schriftsteller. Einige davon sind überhaupt nicht schlecht. Aber dieses Buch, Mord auf Deutsch, und auf Hindi heißt es auch genauso, ist ja so kein Trick des Verlags oder sowas, das heißt wirklich Mord auch auf Hindi. Dieses Buch setzt sich davon ab, insofern als, wie wir es ja auch oft bei anderen Krimis haben, aber eben nicht so sehr in Indien, dass der Protagonist nicht jemand ist, der sich für Gerechtigkeit einsetzt, sondern eigentlich eher so ein Alltagsmensch ist. Und er setzt sich auch von den anderen im Hindi durchaus vorhandene Krimis dadurch ab, dass es eben genau nicht dieser typische Krimi ist, wo es darum geht, irgendeinen Täter festzustellen und wo dann die Umgebung oder das Setting eine geringere Rolle spielt, sondern im Gegenteil. Es geht gar nicht so sehr darum, festzustellen, es geht auch darum, aber es geht in geringerem Maße darum, den Täter zu erwischen. Es geht vielmehr darum, soziale Missstände festzuhalten, auch eine gesellschaftliche Situation darzustellen, die wiederum zu bestimmten Verhaltensweisen führt. All das kommt in diesem Krimi zum Ausdruck und in anderen nicht, anderen Hindi-Krimis.
Ich würde gerne noch eine Frage nachschieben, wenn das für dich okay ist, Sonja, denn
ja, klar.
Das ist ja hier nun ein Krimi geschrieben von einer Frau. Und mir scheint, das ist auch ein entscheidendes Merkmal, und das macht auch die Blickrichtung dieses Romans ja auch aus. Würdest du da mitgehen?
Also wenn die Frage ist, ist es ein Frauenkrimi, dann kann ich das mit etwas Einschränkung bejahen. Es ist auf jeden Fall ein Krimi, der sehr stark auch bewusst macht, die besonderen Probleme von Frauen. Der Protagonist ist männlich, es ist keine weibliche Ermittlerin, aber er ist verheiratet mit einer Frau, die denselben Beruf ausübt, nämlich Polizistin ist. Und es gibt eine andere Frau auch, also in der anderen Familie, in der der Protagonist einer der Verdächtigen ist, da gibt es auch eine Frau, die gehört einer vollkommen anderen Gesellschaftsschicht an, aber die Familie ist sozusagen eine Spiegelung der Familie des Ermittlers. Und da gibt es auch eine Frau, die wiederum in einer zwar ökonomisch und sozial ganz anderen Gesellschaftsschicht untergebracht ist, aber auch ihre eigenen Probleme hat. Und dann gibt es noch natürlich als dritte sehr wichtige weibliche Person das Mordopfer selbst. Und wir erfahren auch etwas, wir erfahren sehr viel darüber, wie es zu diesem Mord kommt, warum es dazu kommt. Und wir erfahren auch etwas über deren Familie, zum Beispiel über deren Mutter. All das sind Frauenfiguren, die sehr stark aus dem indischen Alltag genommen sind, die nicht idealisiert sind, die zu Hunderten und Tausenden in Indien zu finden sind. Und es gibt auch sehr sensibel behandelte männliche Figuren, aber ich denke schon, dass es eine Rolle spielt, dass Anjali Deshpande selbst auch eine Frau ist, ja.
Also das finde ich auch. Ich finde gerade die drei Figuren, die du jetzt genannt hast, Almut, alle drei tatsächlich auch sehr überzeugend. Also Pushpa ist für mich tatsächlich auch so die heimliche Hauptfigur des Buchs, muss ich sagen. Aber der Deshpande hat sich ja auch viel in der Frauenbewegung in Indien engagiert. Und ja, ich finde, man merkt das diesem Buch an. Man merkt es ihm aber auf die bestmögliche Art und Weise an, nämlich es ist überhaupt nicht pädagogisch oder in irgendeiner Weise belehrend, sondern sie erzählt einfach von unterschiedlichen Frauen in unterschiedlichen Situationen. Und das sind dann einmal diese drei, die du schon genannt hast. Und was ich auch sehr eindrücklich fand, das war die Dorfvorsteherin, die jetzt einem Mann nachgefolgen ist. Und die ist überhaupt nicht, das ist eine ganz kleine Nebenfigur sozusagen. Aber da wird auch so dieser alltägliche Sexismus einfach so abgehandelt. Der wird einfach als Fakt dargestellt, ohne dass es irgendwie moralisierend wird. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Ja, auch mir hat das sehr gut gefallen. Die Dorfvorsteherin fand ich auch ganz hervorragend, also wie die da untergebuttert wird. Nicht nur von dem Kollegen, dem Dorfvorsteher oder eigentlich dem nicht mehr gewählten Dorfvorsteher, sondern auch von den anderen Dörflern. Ja? Sie wird sofort verhöhnt. Nicht untypisch, denke ich. Und ich denke, es ist nicht nur nicht belehrend, sondern es ist auch nicht so plakativ oder auf die Tränendrüse drückend oder so, wie das oft ist, wenn Probleme gerade im Süden und Osten dargestellt werden. Das ist nicht der Fall. Es ist ja auch bezeichnenderweise nicht für deutsche Leser geschrieben worden oder internationale Leser. Es ist für ein Hindi-Publikum geschrieben worden, das heißt für Menschen, die genau dort leben, wo auch diese Figuren beheimatet sind.
Ich muss sagen, und das wäre mir auch wichtig, das noch als Ergänzung zu sagen, ja, das sind Frauenfiguren, die alle kämpfen mit den Beschränkungen, die die patriarchalen Vorstellungsmuster ihnen auferlegen. Wobei auch die Männer Beschränkungen ausgesetzt sind in diesem Roman. Aber es sind alles Frauen, die auch aufbegehren auf ihre Art und Weise. Alle Frauenfiguren, von denen wir jetzt gerade schon gesprochen haben, die geben sich ja nicht damit zufrieden. Die wollen mehr. Das gilt für die Ermordete, die von einem eigenen Leben geträumt hat. Das gilt für Pushpa, die Ehefrau, die sich nicht damit begnügen will, dass sie, wie sehr oft üblich, in der indischen Gesellschaft von den Schwiegereltern, sozusagen vor allen Dingen von der Schwiegermutter, angefeindet wird. Es gilt für die Frau aus der reichen Gesellschaft, die auch ihr eigenes Spiel spielt. Und die Dorfvorsteherin ist auch so eine Person. Ja, sie wird sozusagen in ihre Grenzen verwiesen. Aber die Tatsache, dass sie überhaupt Dorfvorsteherin geworden ist, war für mich auch schon ein unglaubliches Signal. Also ich lese diesen Roman an dieser Stelle, und das meinte ich auch mit dieser Frage, für mich ist das ein ganz spezifisches Merkmal, diese weibliche Perspektive, die Perspektive auf die Frauenfiguren in der indischen Gesellschaft, auf die Umbrüche, die da im Moment stattfinden. Das war für mich etwas, wo ich das Gefühl hatte, ja, da ist sie sehr, sehr nah dran. Und wie ihr auch schon gesagt habt, das ist überhaupt nicht pädagogisch mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern sehr authentisch, sehr echt. Aber es sind alles keine Opferfiguren. Das wäre mir wirklich wichtig, auch wenn sie sich vielen Widerständen ausgesetzt sehen und es eben eine Ermordete gibt. Aber Sie fangen an, für ihren Platz einzutreten. Und das zieht natürlich auch Verwerfungen und Widerstände nach sich, von denen dieser Roman ja auch erzählt.
Ja, und es gibt auch Figuren, vielleicht Randfiguren, aber sehr wichtige Randfiguren, weibliche Figuren, die nicht aufbegehren. Das ist zum Beispiel die sehr lebendig gezeichnete Schwiegermutter Adedats. Nicht Schwiegermutter, seine Mutter, Pushpas Schwiegermutter. Ich habe schon fast automatisch, wahrscheinlich weil Pushpa so eine wichtige Person ist, habe ich das Schwiegermutter genannt. Ja, die in der Familie auf engstem Raum zusammenwohnende Familie hat einen Schwiegervater und eine Schwiegermutter, die keine Sympathiefiguren sind, wo aber zum Ausdruck kommt, dass auch die gebunden sind oder gefangen sind in dem System. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen der Autorin, dieses System selbst, also diese strukturelle Ungerechtigkeit darzustellen, in der es einige gibt, die aufbegehren und andere, die nicht aufbegehren, aber sie alle sind eingebunden in dieses System. Sie leben nicht im leeren Raum oder sowas. Es ist in der Gesellschaft selbst verankert, was da passiert. Und ich glaube, das ist sehr typisch für die Schreibweise von Anjali Deshpande.
Es gibt ja diese sehr schöne Szene, die fand ich sehr berührend. Adirat ist zu Hause und wie fast jeden Tag gibt es das Gezänk. Die Schwiegereltern gehen gegen die Schwiegertochter. Die Ehefrau, seine Ehefrau, fühlt sich auch von ihm verraten. Und dann tritt er hinaus in den Nachthimmel und sehnt sich nach Frieden und fragt sich, wieso er keinen Frieden haben kann. Und das war also ein kleiner Mikromoment, einer von vielen in diesem Roman, den ich sehr, sehr berührend fand, weil das drückt genau das aus, was du eben beschrieben hast, dass es eben nicht nur um die Frauen geht, sondern um die Beschränkungen, die allen Individuen in der indischen Gesellschaft auferlegt sind. Und wenn wir bei dem Thema sind, das eine ist natürlich die Geschlechteraufteilung, die Geschlechterrollen, das andere Thema, das große Thema ist natürlich auch in diesem Roman das Kastensystem. Das Kastensystem ist ja eigentlich abgeschafft laut der indischen Verfassung, aber wer ein bisschen sich mit Indien auskennt, der weiß, dass es noch extrem wie eine Glasglocke die indische Gesellschaft prägt und alles überschattet. Auch das spielt ja in diesem Roman eine Rolle.
Das spielt in der Tat eine Rolle und da merkt man auch wieder, dass es ein Roman ist, der nicht für ein internationales Publikum geschehen ist. Das Kastensystem kommt auch in Büchern vor, die zum Beispiel auf Englisch geschrieben sind von indischen Schriftstellern, aber kaum jemals kommt da zum Ausdruck, dass es eben nicht nur die Oberkasten und die Unterkasten oder die Kasten überhaupt und die Dalits, die außerhalb dieses Varna-Systems stehen, gibt, sondern dass es innerhalb dieser übergreifenden oder eigentlich entgegengesetzten Kategorie, dass es da sehr viele Unterabteilungen gibt. Und das kommt zum Beispiel in Adirats Familie auch zum Ausdruck. Beide Ehepartner, Adirat und seine Frau Pushpa, sind Dalits, also Angehörige dieser Gruppe, die man früher als Unberührbare bezeichnet hat. Aber sie gehören unterschiedlichen Kasten an. Und das wird eben Pushpa täglich von ihren Schwiegereltern aufs Brot geschmiert.
Das hat mich auch in eine tiefe Recherche gestürzt, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, weil ich mich da weniger gut auskenne als ihr. Und ich habe mich wirklich also richtig eingelesen und gegoogelt, was das Zeug hält, um das nun tatsächlich zu verstehen. Ich fand das auch hochinteressant, weil das für mich auch, es ist ein differenzierter Umgang damit, aber es ist auch das, was du gerade gesagt hast, Almut, damit merkt man, das ist kein Titel, der für den globalen Markt geschrieben ist. Und was ich bei den ganzen, diesen ganzen Binnendifferenzierungen auch interessant fand, ist dieser Umgang mit der Korruption. Also eigentlich ist jeder Polizist in diesem oder jeder, der für eine Behörde arbeitet, korrupt in diesem Roman, auf eine oder andere Weise. Und aber nur, dass er korrupt ist, sagt noch nichts darüber hinaus, worüber er hinwegblickt. Selbst der Gerichtsmediziner, der dann die Leiche obduziert, macht das nur für Geld und eine Flasche Schnaps. Aber gleichzeitig ordnen wir ihn automatisch auf der Seite der Guten ein, weil er auch ehrlich erschrocken und überfordert ist mit dieser Welle an Gewalt und dieser Welle an Leichen, die er jeden Tag in seine Gerichtsmedizin gespült bekommt. Und das fand ich auch einfach sehr interessant, weil es so vielschichtig ist im Vergleich zu vielen anderen Kriminalromanen zumindest, wo es halt einfacher ist, die Korrupten sind die Bösen und die Nicht-Korrupten sind die Guten.
Das ist richtig. Wobei das eigentlich kein Gerichtsmediziner ist. Das ist auch ein Dalit. Das ist ja der Onkel von Pushpa. Und also ein Dalit wird in sehr seltenen Fällen auch wirklich ein Mediziner oder ein Pathologe oder irgendwas. Dieser Mann ist eigentlich nicht viel besser als ein Putzmann. Aber er arbeitet eben in der Gerichtsmedizin. Und zwar macht er da sozusagen die schmutzige Arbeit. Das sagt er selbst auch ständig, also dass er eigentlich den Ärzten die Arbeit abnimmt und ich meine, mit einer kurzen Ausbildung könnte er mindestens so viel wie diese Leute machen. Er kann auch Blut sehen im Gegensatz zu denen. Also das ist so eine Figur, die mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist eigentlich eine sehr sympathische Figur, korrupt selbstverständlich, aber eben weil das zum System gehört, aber nicht unsympathisch. Und auch berührend, weil er total traumatisiert ist von dem, was er eben erlebt hat in so einer dieser Angriffe, Selbstmordangriffe.
Das ist so ein Roman, in dem so ganz viele Pole sozusagen am Wirken sind. All die Pole, die halt auch in Indien anzutreffen sind. Männer, Frauen, höhere, niedere Kasten, Frau und dann Stadt, Land. Das finde ich auch immer ein ganz spannendes Thema und ein ganz spannender Aspekt. Ja. Und das finde ich auch in diesem Roman so beeindruckend. Sobald Adirat die Stadtgrenzen von Delhi verlässt, wird ihm klar, und er weiß das natürlich, aber wir als LeserInnen hier im Westen, wir verstehen das dann nochmal ein bisschen besser, wird einem klar, dass die Gesetze, die sowieso in der Stadt nicht gelten, die nur durch Geld, also durch Bestechung zu erwirken sind, dass die auf dem Land nochmal komplett anders gehandhabt werden. Dort regelt man Angelegenheiten unter sich. Richtig, Almut?
Richtig, ja. In der Tat, da ist es ganz anders. Und trotzdem, auch da gilt, es gibt wieder die eingefahrenen Machtstrukturen. Du hast es ja schon erwähnt mit dem Dorfvorsteher oder so, ganz klar. Und es ist auch eine Art von Spiegelung. Also in der Stadt schauen die Leute weg oder sie sagen jedenfalls nichts, wenn etwas passiert. Also wenn der eine... Wenn jemand erschossen wird oder sowas, dann weiß niemand was, niemand hat etwas gesehen. Und im Dorf ist es genauso. Aus anderen Gründen, aber was rauskommt, ist dasselbe. Niemand hat etwas gesehen, niemand weiß etwas. Jedenfalls nicht, wenn die Polizei es ist, die fragt.
Wir hatten das eben schon an dem Aspekt der Kaste gesagt. Man merkt einfach, dass es ein Roman, der eben nicht für den Westen geschrieben worden ist. Manche Dinge erklären sich nur denen, die sich vielleicht jetzt schon mit der indischen Gesellschaft, der Lebenswirklichkeit dort etwas besser auskennen. Ich fand es sehr beeindruckend, dass dieser Roman in deiner deutschen Übertragung gänzlich ohne Fußnoten daherkommt. Hast du das an manchen Stellen, Erklärungen und Erläuterungen, wie hast du das gehandhabt? Bewusst auf alles verzichtet oder hast du an manchen Stellen manche Denkweisen, manche Gegenstände vielleicht auch elegant in den deutschen Text geschmuggelt und wir haben das nur gar nicht gemerkt.
Habe ich, ja. Fußnoten in einem Buch, das so zum Verbrauch bestimmt ist, sind unschön. Es gilt unter Übersetzern heutzutage als zu vermeiden, wobei ich auch das schon wieder mit Vorbehalt sehen muss, denn ich habe neulich in meiner Familie mal gefragt, wie die das sehen, also Leser, die nichts mit Indien zu tun haben, auch nichts mit Übersetzung oder sowas. Und dann wurde mir gesagt, ja, wir möchten aber eigentlich die Fußnoten haben, denn wir wollen kein Glossar irgendwie noch blättern müssen und wir möchten eigentlich doch gerne wissen, was eine Kurta ist. Eigentlich doch. Also ja, das muss man auch sehen. Also der Leser ist mit und ich finde, er darf auch mitbestimmen. Aber trotzdem, mein Bestreben ist es grundsätzlich in einer Literatur dieser Art, Fußnoten eher zu vermeiden und die schmuggel ich dann rein. Zum Beispiel, da ist eins, ich habe mir das hier extra aufgeschrieben. Genau, also auf Hindi steht da nur wörtlich, also nicht wörtlich, also wörtlich Übersetzung, sagt der eine Junge, ich lüge nicht, es ist die Zeit des Sonnenuntergangs. Meines Erachtens erschließt sich das dem deutschen Leser nicht unmittelbar. Und der Hintergrund ist, dass die Lichtmenge eben unterschiedlich ist. Und die Lichtmenge ist geringer, wenn morgens die Sonne aufgeht und wenn sie abends untergeht. Das gilt in Indien besonders unter traditionell orientierten Menschen als eine besonders sensible und vielleicht auch als heilige Zeit. Und zu dieser Zeit gilt es als besonders verwerflich, eine Lüge auszusprechen. Und deswegen habe ich jetzt das etwas erweitert in der Übersetzung. Ich habe dann geschrieben, ich lüge nicht, die Sonne geht unter, es wäre eine große Sünde, um diese Zeit nicht die Wahrheit zu sagen. Reingeschmuggelt.
Ja. Ein weiteres, also was ich habe ja mal angefangen, Hindi zu lernen. Und was ich immer total faszinierend fand, es ist insgesamt eine sehr faszinierende Sprache, aber was ich sehr faszinierend fand als Detail war die Fähigkeit, die Möglichkeit des Hindi, die gesellschaftlichen Hierarchien sehr fein in sprachlichen Varianten, zum Beispiel eines Pronoms, ein und desselben Pronoms in unterschiedlichen Abwandlungen darzubieten, zu spiegeln. Also nur wenn wir zum Beispiel an das Du denken, da gibt es das Tum und dann gibt es das Tu. Und das eine ist ein eher engeres Verhältnis, das andere ist eine eher höflichere Ausdrucksweise. Wie war es in diesem Roman, wo ja genau diese Abstufungen, diese Hierarchien so eine große Rolle spielen? Ist das dann ein Problem, wenn man das aus dem Hindi ins Deutsche übertragen muss, ohne da unglaubliche Verrenkungen zu machen?
Also ich kann generell sagen, jetzt nicht unbedingt nur in diesem Roman, das Deutsche hat ja auch die zwei Anredeformen, das Du und das Sie, neige eher zum Sie, aber wir duzen uns zum Beispiel hier, aber wir haben uns darüber verständigt. Und das Hindi und verwandte Sprachen haben meistens drei Pronomen, also eins noch mehr, ja, noch eine Du-Form mehr dazu, die für intime Beziehungen gilt oder kann auch beleidigend sein, muss es aber nicht. Es kann auch einfach diese Vertrautheit ausdrücken. Was schwieriger für mich ist als Übersetzerin, als dass es drei anstelle von zwei Pronomina gibt, ist, dass im Hindi die Möglichkeit besteht, diese pronominale Anrede zu wechseln. Das heißt, ich kann ein und dieselbe Person in ein und derselben Gesprächssituation mal mit dem Sie und mal mit dem Du ansprechen, je nachdem, wie es gerade passt. Und das ist eine sehr viel größere Variationsmöglichkeit als im Deutschen. Wenn ich im Deutschen einmal Du zu dir sage, dann sage ich immer Du. Oder jedenfalls ist es dann komisch. Deswegen neige ich immer dazu, eher Sie beim Sie zu bleiben, weil vielleicht feinden wir uns ja und dann möchte ich mich lieber siezen mit dir. Aber auf Hindi hätte ich dieses Problem nicht, denn ich kann sowieso ständig wechseln zwischen dem einen und dem anderen. Ja, da ist die Sensibilität des Übersetzers einfach gefragt. Es gibt keine Handhabe dafür, die immer gilt oder so. Aber ich würde nicht im Deutschen, also ich würde niemals im Deutschen so übersetzen, wenn ich einmal zum Du übergegangen bin. Also jetzt übersetze ich zum Beispiel gerade einen anderen Text. Da geht es um ein Paar, das sich nur per E-Mail kennt. Und dann habe ich so gemacht, dass die sich erst siezen und dann duzen die sich. Aber dazwischen gehen die dann nicht mehr zum Sie über, denn auf Deutsch kommt es dann irgendwie komisch, finde ich.
Im Deutsch würde man das im Zweifelsfall dann auch mehr so als so ein ironisches Sie. Hm.
Ja, genau.
So. Also wenn ich jetzt sage, na, Frau Kramacek, wie geht's Ihnen denn? Dann wäre, würde Claudia das ja automatisch als scherzhaftes Anreden.
Genau, verstehen. Und das ist dann ein falsches Register.
Ja. Ich wurde immer mit Madame angesprochen als Kind, wenn ich was ausgebüxt hatte. Also wenn ich mit Madame angesprochen wurde, dann wusste ich, dass ich meine Ohren echt anlegen muss. Auch ein schönes Register. Aber man braucht offenbar die andere Sprache. Das Deutsche bietet das vielleicht gar nicht so. Das nur als kleines PS. Was mir unglaublich gut gefallen hat in diesem Roman, ist auch die Figurenzeichnung. Wir sind so ganz nah dran an Figuren der Mittelschicht, der unteren Mittelschicht. Und ich fand so großartig, das geht wirklich bis hin zu Details wie Körperhaltungen. Es gibt diese Szenen, wenn Adirat auf dem Motorrad sitzt und dann, du weißt schon, was kommt, aus der hinteren Hosentasche den Kamm rauszieht und dann werden die Haare, ich sehe es so richtig vor mir, so durchgekämmt. Eine Hand streicht nach, der Kamm wird so über den Kopf gezogen, die Hand geht nach, fast eine Kinogeste. Aber wenn man in Indien unterwegs ist, sieht man das tagtäglich, hundertfach.
Ständig, ja.
Und das fand ich so großartig, also wie es ihr gelingt, eben durch so ganz winzige Details wirklich klar zu machen, sie kennt sich aus und wir sind wirklich eben in diesem Mittelschicht-Indien. Und das finde ich auch etwas, zumindest nehme ich es so wahr, ich habe, weiß Gott, nicht so viel Kenntnisse wie du aus der Hindi-Literatur, aber mir scheint doch, dass die Mittelschicht und vor allen Dingen auch die untere Mittelschicht bis halt hin auch dann zu den unteren Kasten immer mehr Stimme auch jetzt bekommen. vor allen Dingen in der Hindi-Literatur. Scheint das nur mir so oder würdest du das auch bestätigen, Almut?
Nein, das ist in der Tat der Fall, Mittelschichtsliteratur, und Kasten und Schichten sind nicht dasselbe, nicht? Das wissen wir drei wahrscheinlich, aber vielleicht weiß es nicht jeder Hörer. Also es gibt durchaus Leute, die zu einer sehr niedrigen, vielleicht sogar verachteten Kaste gehören, oder zu einer Einteilung, sozialen Einteilung, denen es aber ökonomisch sehr gut geht, und umgekehrt. Das gibt es alles. Aber ja, Mittelschichtsliteratur ist, würde ich auch sagen, im Kommen. Und dann gibt es eine ganze Literaturgattung, Dalit-Literatur. Es ist nicht ganz neu, aber ist auch sehr, sehr präsent.
Wie erklärst du dir diesen, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, Gesetz-Boom?
Ich denke, das hat vielleicht mit Bildung zu tun. Also sehr viele dieser Bücher werden ja auch auf Englisch geschrieben, also in Indien auf Englisch von Indern geschrieben, weil einfach sehr viele Inder englischsprachige Schulen besuchen und es ihnen dann leichter fällt, als in der eigentlichen Muttersprache, die sie zu Hause verwenden, auf Englisch zu schreiben. Und vielleicht ist es auch eine Art von Individualisierung, also das Bedürfnis, sich auszudrücken. Es sind auch viele Frauen, die schreiben. Das ist ja auch nicht immer der Fall gewesen. Ich kann es aber nicht wirklich erklären. Es sind nur so Tasten im Dunkeln, ja.
Das Hindi von Anjali Deshpande, wie modern ist das? Wie modern ist Hindi überhaupt als Literatursprache geworden? Das hat ja eine ganz große Entwicklung durchgemacht in den letzten 100 Jahren.
Hindi ist eine etablierte Literatursprache. Noch immer ist die Hindi-Literatur dominiert von realistischer Literatur mit sozialem Anspruch. Jetzt in der letzten Zeit ist Hindi-Literatur durch diesen Booker-Preis an Gitanjali Shree ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit geraten. Gitanjali Shree ist eine der Schriftstellerinnen, die nicht zu dieser Kategorie gehört. Sie schreibt anders, moderner. Maud ist schon ganz traditionell geschrieben, würde ich sagen. Da ist nichts irgendwie Postmodernes drin oder sowas. Das gibt es auch. Ich muss aber sagen, dass es vielleicht dann doch eher in der anglophonen Literatur zu finden sein dürfte. Und das hat auch den Grund, oder jedenfalls einen Grund könnte es auch darin haben, dass Hindi leider durch die politische Situation in Indien in eine Rolle gekommen ist, die es zu einer stark politisierten Sprache macht und die ihm einen Touch verleiht, der ihm von vornherein überhaupt nicht zukommt, nämlich einen Touch, dass es ihm nahesteht der jetzigen Regierung, also der hindu-nationalistischen Regierung, weil dort Hindi als Sprache sehr stark gefördert wird. Das ist eigentlich schade.
Also das finde ich jetzt was ganz Unglaubliches, dass das, dass diese furchtbare politische Entwicklung, dass die Sprache dadurch sozusagen vergiftet wird. Das, auf die Idee, muss ich sagen, wäre ich auch gar nicht gekommen. Gibt es dagegen auch?
Nein, ich weiß, dass es Leute gibt, die ausdrücklich auf Englisch schreiben, auch Dichter. Ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß, dass es existiert, weil sie sagen, Hindi ist zu belastet politisch. Und ich denke jetzt nur, das ist nicht genau dasselbe, aber ich denke ein bisschen an diese Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg, ob zum Beispiel Schriftsteller jüdischer Abkunft überhaupt in ihrer Muttersprache Deutsch noch schreiben wollen oder können. Ja, muss man jeweils unterschiedlich beantworten, ja.
Also ich habe tatsächlich erst vor kurzem einen Artikel über die Rolle des Englischen in der indischen Literatur und dann noch ein bisschen weiter gefasst in der Literatur Südostasiens gelesen. Und da wurde genau diese Auffassung vertreten von einigen indischen, insbesondere Dichtern und Dichterinnen, die sagen, dass Englisch als, also ein Grund, dass sie auf Englisch schreiben, ist auch eine Reaktion auf diese Dominanz des Hindi, weil sie nicht wollen, dass indische Literatur gleichgesetzt wird mit Hindi-Literatur. Der zweite Aspekt aber, den ich auch sehr spannend finde, ist, dass das Englische ja von einigen als Literatursprache Indiens abgelehnt wird, aufgrund der Kolonialgeschichte. Ja. Sie aber sagen, dass sich diese Wirkungen und diese Tradition quasi nicht ignorieren lassen, sondern dass man englische, indische Literatur als Teil der englischen Literatur sehen muss. Dass quasi dieser Begriff dessen, was englische Literatur ist, erweitert werden könnte. Und das fand ich tatsächlich einen spannenden Gedanken. Ich habe noch keine eigene Haltung dazu, aber ich dachte, ich werfe ihn hier mal in den virtuellen Raum.
Also ich habe den Eindruck, der aber mehr subjektiv ist, ich kann das nicht belegen, dass tatsächlich sehr oft betont wird, es sei eben indisches Englisch oder auch pakistanisches Englisch, was verwendet wird und nicht das britische Englisch, noch das amerikanische Englisch oder australische Englisch oder kanadische Englisch oder was immer wir haben, nigerianische Englisch. Also es ist ein Selbstbewusstsein da, das sich abhebt von dem postkolonialen Bewusstsein.
Das finde ich eine ganz irre Entwicklung. Also wenn man wirklich darüber nachdenkt, dass das Englische tatsächlich so viele Jahre, also als Rushdie sozusagen das Englische endgültig salonfähig gemacht hat, als eine der indischen Literatursprachen, welche erzürnte und wirklich befeuerte Debatte ausbrach, ist es eine Vernacular Language, also ist es eine der indischen Literatursprachen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Hindi mit dem Urdu eine der ältesten und reichhaltigsten Literatursprachen abgelegt wird und man wendet sich dem Englischen zu. Das finde ich so verrückt.
Naja, abgelegt wird es nicht. Also es ist eine sehr lebendige Szene im Hindi. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt auch diese Stimmen, die sagen, nee, wir schreiben nicht mehr Hindi. Gibt's auch. Schon bemerkenswert. Kann sich auch wieder ändern.
Hoffentlich.
Ich musste ja tatsächlich bei dem Buch, über das wir heute reden, auch wirklich mehrfach dezidiert an englische Krimis denken. Also das Landgut, in dem die Leiche gefunden wird. Ich fand jetzt den Täter auch nicht sonderlich überraschend. Das hätte ich euch schon relativ früh sagen können. Auch so das Auftreten der Polizisten. Und ist der Einfluss englischer Kriminalromane auf indische Kriminalliteratur tatsächlich so groß oder ist das jetzt vielleicht eher ein Zufall?
Also ich glaube schon, dass es groß ist, aber das weiß ich nicht. Ja, ich denke schon, sicherlich, ja. Englische Romane, nicht nur Kriminalromane, sind präsent. Die liest man auch in der Schule, nicht Hindi-Literatur. Also in den meisten Schulen, wenn es nicht Hindi-sprachige sind. Aber die meisten Leute, die eben auch zu Literaten werden, zu Schriftstellern werden, die besuchen englischsprachige Schulen. Und da werden englische Literatur gelesen. Und wenn man dann freiwillig auch noch zu einem Buch greift und wenn man sich für Krimis interessiert, dann wird es in der Regel ein englischer Krimi sein. Aus welchem Land auch immer.
Ja, ich glaube, das ist bei den ganzen, in welcher Sprache wird geschrieben, welche Sprachen werden gelesen, ist das ein wichtiger Faktor. Also in welcher Sprache wird unterrichtet? Also wo findet die erste Begegnung mit Literatur statt? Ich hatte mal ein Interview mit Jennifer Makumbi, die kommt aus Uganda und sie spricht natürlich Luganda, aber sie war immer auf einer englischen Schule. Sie hat immer in Englisch gelesen und immer auf Englisch geschrieben. Mhm. Und nicht nur sie, sondern auch viele andere, die auch Luganda sprechen. Mhm. Und deswegen sagt sie, Englisch ist ihre Literatursprache. Und deswegen schreibt sie auch auf Englisch.
Ja.
Und wie ist es denn mit den Übersetzungen ins Deutsche? Wird, wenn Literatur aus Indien übersetzt wird, ist es schon überwiegend aus dem Englischen übersetzt? Oder finden da andere Sprachen, also Hindi oder Urdu, auch statt? Oder sind das wirklich so einzelne Titel, die es dann mal hierher schaffen?
Also das ist leider ein Thema, das ein bisschen belastet ist. Ja, also es ist tatsächlich so, die meiste Literatur, die bei uns in Deutschland auf dem Markt landet, in deutscher Übersetzung, ist aus dem Englischen übersetzt. Die meiste Literatur aus Indien, meine ich, aus Südasien überhaupt. Und fast der einzige Verlag, der sich dafür einsetzt, Literatur auch aus nicht-englischen Werken zu übersetzen, ist der Draupadi-Verlag, den ich schon genannt habe. Ich halte das hier mal hoch, ein Verlagsprospekt, der ist auch schon nicht mehr ganz neu. Aber jedenfalls der Draupadi-Verlag in Heidelberg versucht immer wieder auch Autoren zu gewinnen, die eben nicht auf Englisch schreiben, sondern auf Hindi, Tamil, Kanada, irgendeine indische Sprache, die nicht Englisch ist. Englisch ist auch eine indische Sprache und es gibt sehr gute anglophone Literatur. Aber das ist eben gerade nur diese Literatur ist, die hauptsächlich und auch in größeren Verlagen übersetzt wird. Das ist schon ein bisschen schade. Ich sage nicht, dass das schlechte Literatur ist, aber ja, man hätte gerne etwas mehr von anderen. Denn Indien ist nicht nur ein sehr großes Land, es ist auch ein sprachlich sehr vielfältiges Land. Es ist auch ein Land, in dem einige der 22 offiziellen Sprachen alte und große Literatursprachen sind, wo eine bemerkenswerte Literatur vorhanden ist. Und da würde einiges schon auch verdienen, uns hier in Deutschland zu bereichern, also unsere Literatur einfach anzureichern. Ja, das würde ich mir wünschen.
Ja, definitiv. Also als Indien 2006 und dann 2016, glaube ich, nochmal Gastland der Buchmesse war, dann gab es so eine, wie immer, dann werden sehr viele Titel gekauft. Auch damals war der überwiegende Teil der Übersetzungen, die eingekauft worden sind, Übersetzungen aus dem Englischen. Aber immerhin gab es ein paar Romane aus Kanada und aus dem Hindi. Mhm. Calcutta Bypass war eine der, wie heißt die Autorin, hilft mir auf die Sprünge.
Al-Kasaraoghi.
Aber das ist eingeschlafen. Und es ist natürlich viel einfacher, aus dem Englischen zu übersetzen. Aber es führt eben zu einer Spiralbewegung, dass die literarischen Übersetzer in den anderen Sprachen auch gar keine Möglichkeit haben, sich zu professionalisieren, weil es kein Angebot gibt, von dem sie leben können. Und ich habe es oft erlebt, dass manche der Übersetzungen dann aus dem Nicht-Englischen dann auch nicht ganz so überzeugend waren in literarischer Hinsicht. Aber das hat genau damit zu tun. Es ist ein bisschen so ein Teufelskreis.
Ja, aber wir sind besser geworden. Ich weiß, einige Übersetzungen waren nicht so überzeugend. Das sehe ich auch so. Aber wir haben uns, glaube ich, verbessert. Und ich meine, ich freue mich auch deswegen, dass Maud jetzt hier so wahrgenommen wird und ausgezeichnet wurde. Ich habe mich sehr gefreut, dass Gitanjali Shri diesen Preis bekommen hat. Natürlich für die englische Übersetzung, ist klar, ihres Romans, den sie auf Hindi geschrieben hat. Ich habe mich gefreut, als Sara Rai den Büchnerpreis bekommen hat. Das ist alles wunderbar, aber es scheint nicht so richtig auszureichen. Naja, wir bemühen uns weiter.
Aber es gibt Übersetzerinnen und Übersetzer. Also es ist ja in manchen Sprachen tatsächlich ein Problem, dass es zu wenig Übersetzerinnen und Übersetzer gibt. Aber die gibt es schon. Du bist nicht die Einzige.
Ich bin nicht die Einzige. Wir sind jetzt nicht Hunderte, aber es gibt welche. Ja, gerade aus dem Hindi gibt es mehrere. Es gibt Leute, die aus dem Urdu übersetzen können. Es gibt Leute, die aus Kanada und aus Tamil übersetzen können, ja.
Dann können wir ja nur mit einem Appell an Verlage schließen, doch da ein bisschen den Blick auch zu weiten und vielleicht auch mal, also noch mehr jenseits des Englischen zu gucken. Und ich bedanke mich bei euch für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Dankeschön. Und auch überhaupt Dankeschön für die Gelegenheit, hier etwas zu Maud zu sagen. Und ja.
Ja, vielen Dank, Sonja.
Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und bewertet uns auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft tatsächlich sehr bei der Sichtbarkeit für diesen Podcast. Und empfehlt uns gerne auch persönlich weiter. Für Kommentare, Feedback, Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann!